Professor Aharon Appelfeld, Sie sind einer der international besonders bekannten israelischen Schriftsteller. Sie thematisieren in Ihren Büchern das durch die Nazis vernichtete jüdische Leben in Osteuropa, die Shoah und die Lebenslast der Überlebenden. Geboren wurden Sie 1932 als Erwin Appelfeld in Czernowitz, das damals rumänisch war und heute zur Ukraine gehört. Sie wohnen in Jerusalem, aber wir sitzen uns in einem Hotel in Berlin gegenüber. Was bewegt Sie, wenn Sie nach Deutschland reisen?
Es ist kompliziert. Bis 8 Jahre war ich mit meinen Eltern zusammen und meine Muttersprache, die erste Sprache, war Deutsch. Nachher kam der Krieg und ich habe verloren die Sprache irgendwo. Nachher kam ich nach Israel und ich begann Hebräisch zu lernen, so dass mein Deutsch ist irgendwo verloren gegangen. Ich habe es in mir, aber ich übe nicht, ich spreche nicht, ich lese ein bisschen die Zeitung und Kafka in der deutschen Sprache. Aber es ist nicht fließend. So dass die Beziehung zu Deutschland und zu der deutschen Sprache ist kompliziert. Ich bin zu Hause hier, wenn ich nach Deutschland komme. Ich verstehe die Leute, ich kann lesen die Zeitung. Ich bin in Europa geboren und ich bin ein Europäer.
Czernowitz in der Bukowina hatte fast 170 Jahre zu Österreich gehört und war stark von den Juden geprägt, die dort lebten. Heute würde man sagen, die Gesellschaft dort war multikulturell. Es wurde Jiddisch gesprochen und Deutsch, Ruthenisch und Russisch. Ihre Muttersprache war Deutsch, das haben Sie schon gesagt. Und Sie haben davon in Ihren Büchern gesprochen, dass die deutsche Sprache und Literatur, die deutsche Musik von Ihrer Familie auf geradezu religiöse Weise verehrt wurde.
Die deutsche Sprache war sehr verehrt in meiner Heim. Die Bibliothek war groß. Sie war meistens in der deutschen Sprache, auch ein bisschen in Französisch. Die deutsche Sprache wurde gelobt als eine schöne Sprache, eine reiche Sprache. Musik, Literatur, Theater, Kino, das war der göttliche Raum meiner Eltern. Sie waren assimilierte Juden. Sie haben sich gesehen als Europäer. Wenn ich fragte als Kind, was das bedeutet, was das Judentum, was das bedeutet, haben sie mir gedacht, das ist ein Anachronism, eine alte Sache.
Und Sie schreiben, das Wort magisch wurde sofort dann in dem Zusammenhang erwähnt.
Ja, das heißt, das ist ein Glauben, ein religiöses Glauben. Jetzt sind wir moderne Leute und wir denken in anderen Begriffen. Die Nachbarn, unsere Nachbarn, haben anders selbstverständlich gedacht. Meine Eltern haben sich, sie wollten sich nicht spüren als Juden. Aber die Nachbarn wussten, dass wir Juden sind.
Und Ihre Großeltern waren auch noch religiös und haben traditionell gelebt, nicht?
Sie haben gelebt in den Karpaten. Mein Großvater war ein Gutsbesitzer. Und dort sind wir in den Ferien gefahren. Es war immer schön, die Bäume, die Blumen, die Holzhäuschen, die Holzsynagoge. Es war immer für ein Kind eine große Überraschung.
Zumal Czernowitz eine ziemlich große Stadt ist, nicht?
Ist eine kleine Stadt, aber sie war voll von Kultur. Das habe ich gelernt später, ja. Das war sehr ein reiches kulturelles Leben, ja, in der deutschen Sprache, selbstverständlich. Aber ich habe es nur bis 8 Jahre gesehen, gehört, gesehen, konnte das nicht verstehen, selbstverständlich.
Sie waren ein Einzelkind, Ihre Eltern waren wohlhabende Leute, Sie sind ganz behütet und in schönen und kulturell anregenden Zusammenhängen die ersten Jahre aufgewachsen. Ihre Mutter und Ihre Großmutter wurden gleich nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 ermordet. Sie und ihr Vater wurden in einem mehr als zweimonatigen Marsch ins Ghetto gezwungen. Mögen Sie darüber sprechen, wie Sie überleben und 1946 nach Palästina gelangen konnten?
Nun, das ist eine sehr lange Geschichte. Das heißt, jede Bewegung war sehr lang. Und es war ein schrecklicher Marsch mit meinem Vater. Ja, der hat mich auf seinen Schultern getragen. In diese Jahre bin ich erwachsen geworden. Ich habe nie gespielt. Bis 8 Jahre habe ich selbstverständlich gespielt. Und nach 8 Jahre bin ich ein Erwachsener geworden.
Sie konnten aus dem Ghetto fliehen. Hat Ihr Vater Sie ermutigt oder haben Sie einen Moment gehabt, wo Sie wussten, ich muss jetzt hier raus?
Ich war allein. Mein Vater hat man irgendwo in einen anderen Lager genommen. Ja, und ich bin allein geblieben. Ohne Vater und ohne Mutter. Meine Mutter war ermordet. So dass ich war in einen Wald, ich bin weg in einen Wald und dann hat mich eine kriminelle Gruppe adoptiert und ich war mit denen. Verschiedene kriminelle Leute haben mich adoptiert. Die Schlechte waren gut mit mir.
Was waren das für Menschen?
Räuber, einfache Räuber. Jede kriminelle Gruppe muss haben Kinder und Hunde.
Hunde leuchtet mir ein. Wofür brauchen Sie die Kinder?
Die Kinder, wenn man irgendwo zum Beispiel, man will eine Stall, wo Pferde sind, herausnehmen, werft man herein das kleine Kind durch den kleinen Fenstern und er bringt die Pferde von der Stall.
Kleine Kinder sind praktisch, weil sie auch durch kleine Öffnungen hinein und hinauskommen.
Ganz genau. Und ich habe das gemacht. Das ist sehr schrecklich. Aber man lernt etwas. Ich bin leben geblieben durch diese kriminellen Leute. Sie waren gut zu mir. Diese schlechten Leute waren gut zu mir. Und die guten Leute wollten nichts haben, ein Kind. Wozu brauchen sie noch ein Kind? Sie haben genug.
Die Verantwortung fühlt sich wahrscheinlich für eine Räuberbande auch anders an, nicht? Die nehmen das Kind mit und wenn sie es nicht mehr brauchen können, dann können sie es nicht mehr brauchen. Sie machen sich vielleicht weniger Gedanken.
Ja, das ist selbstverständlich. Arbeitest du, hörst, was man sagt, dir zu machen und du machst es. Schön, bist du mit uns nicht, verlassen wir dich.
Es gibt Überlebende, die sagen, dass ein Problem nach dem Ende des Krieges, nach der Befreiung auch war, dass sie alle moralischen Maßstäbe verloren hatten. Alles, was vorher richtig und gut war, galt nicht mehr. Du darfst nicht stehlen. Galt nicht mehr. Genau das Gegenteil war richtig, um zu überleben. Wenn man sehr jung ist und Sie waren ein Kind, dann prägen natürlich auch diese Verhaltensweisen.
Ich war ein Kind und habe viel gesehen. Ich habe gesehen, was Liebe bedeutet, was Hunger bedeutet, wie Hunger kann ändern deinen Charakter, Furcht und auch, ich habe gelernt, mein Schicksal hat mich mit verschiedenen Leuten, gute und schlechte, gebunden. Und ich habe gelernt viel. Das war meine Schule. Ich habe zu Hause geendet, die 1. Klasse. Dann mit diesen Räubergruppen habe ich die 2., 3. und 4., 5., 6., 7. Klasse geendet. Ich habe ein Diplom. Ja. Sie werden sagen, dass ich war eine Hilfe. Ich war eine gute Hilfe.
Psychologen sagen, Kinder verinnerlichen ihre Eltern. Und genau das beschreiben sie auch in ihrem autobiografischen Buch Geschichte eines Lebens. Dass es ihnen geholfen hat, dass ihre Eltern zwar nicht leibhaftig da waren, aber innerlich da waren.
Sie waren mit mir. Sie waren immer mit mir. Ich habe mit denen immer ein Gespräch gehabt und habe immer gesagt zu mir, sie haben mich nicht verlassen. Sie kommen. Ich muss warten, sie werden kommen. Und ich warte bis heute.
Sie haben auch geschrieben, für ein kleines Kind ist so eine Situation eigentlich die eines Tieres, das sich irgendwo auf dem Boden etwas sucht, wo es reinbeißen kann, Wärme bei anderen Tieren sucht, in der Natur sich relativ schnell zu helfen weiß und die Menschen meidet.
Es war wunderbar. Ich konnte doch nicht mich verbunden mit diesen kriminellen Leuten. Jeder kriminelle Mann hat irgendwo ein Geheimnis. Manchmal ein schreckliches Geheimnis. Meine Freunde waren Hunde, Pferde. Dies waren meine Freunde. Ich konnte mit ihnen sprechen. Ja. Und ich liebte sie und sie liebten mich. So, dass durch den Krieg waren die Tiere meine Freunde, nicht Menschen. Mit Menschen habe ich nicht gesprochen. Ich habe Angst gehabt, dass, wenn ich spreche, werden sie ausfinden, dass ich Jude bin. Sie wussten nicht, dass ich Jude bin. Ich war ein blondes Kind mit blauen Augen, habe gut Ukrainisch gesprochen, konnte mich verstehen, aber nicht sprechen. Das war die erste Regel. Die gute Sache mit den Kriminellen, sie fragen nicht, wer du bist.
Sie schreiben auch irgendwann, auch im Ghetto war es so, wer bei Verstand war, schwieg. Also nur die Verrückten haben gesprochen.
Ja, das hat man gelernt durch den Krieg. Was kannst du sagen? Man ermordet dich. Was kannst du sagen? Kannst du schreien? Ja, man schlägt dich. Warum schlägt man dich? Hast doch nichts Schlechtes gemacht. Was kannst du sagen darüber? Die Deutschen sind Barbaren. Nichts gesagt. Was kannst du sagen damit? Du sprichst doch allein Deutsch. Kannst du sagen, dass das barbarisch ist? Das heißt, du bist barbarisch auch. So, das ist, war kompliziert und Leute verstanden, dass Worte können dir nicht helfen in einer Katastrophe. Und so habe ich geschwiegen, den ganzen Krieg. Nach dem Krieg war ich stumm. Es war mir sehr schwer zu kommunizieren mit Leuten. War mir sehr, sehr schwer. Ich konnte nicht sprechen. Und alle Leute irgendwo, ich wusste nicht, kann ich sie glauben, sind sie ehrliche Leute, sind sie gute Leute, auch zwischen den Juden. Aber nachher habe ich gefunden eine Sprache. Ich habe gefunden die Sprache mit mir und mit anderen Leuten auch. Und jetzt sitze ich gerne im Kaffeehaus und schreibe meine Bücher.
Ja, Sie schreiben nicht zu Hause, Sie schreiben nicht in einem Büro, sondern Sie schreiben im Kaffeehaus, Aaron Appelfeld. Warum im Kaffeehaus?
In einem ruhigen Kaffeehaus. Ich bin mit mir und auch mit den anderen Leuten. Ich bin verbunden mit der Welt. Und ich habe sehr lieb in Israel. Die Gesellschaft ist sehr breit. Wir haben blonde Juden, grüne Juden, gelbe Juden, schwarze Juden, verschiedene Farben, verschiedene Bewegungen, sie kommen von verschiedenen Mentalitäten. Und ich habe lieb, das zu observieren.
Das heißt aber auch, Sie schreiben mit der Hand und nicht mit dem Computer oder nehmen Sie einen Laptop mit ins Café?
Ich schreibe in der Hand und zu Hause habe ich eine alte Maschine, Schreibmaschine. Und ich habe lieb die Handschrift. Die Handschrift ist immer etwas Intimes. Der Computer ist immer etwas Verfremdetes.
Sie waren 8 Jahre alt, haben Sie schon erzählt, als Ihre Kindheit zu Ende war und nur ein Jahr, sagten Sie, seien Sie zur Schule gegangen. Ja. Dennoch sind Sie in Israel Schriftsteller geworden und waren von 1975 an Professor für hebräische Literatur. Ja. Können Sie beschreiben, was Sie so sehr an der Sprache, was Sie so sehr an der Literatur fasziniert und dorthin gezogen hat, dass Sie die enorme Energie aufbringen konnten, um die notwendige Schul- und Universitätsbildung nachzuholen? Viel leichter wäre es ja gewesen, im Kibbutz, wo Sie auch zu Anfang waren, Bauer zu werden.
Der Ziel war, Bauer zu werden. Aber nach ein paar Jahren, und nach dem Militär, war 3 Jahre im Militär, ich spürte, dass ich will lernen. Ich erinnerte mich in unserer Bibliothek, große Bibliothek. In jedem Zimmer war ein Schrank mit Büchern. Und ich wollte irgendwo wie mein Vater sein und wie meine Mutter. und begann zu lesen. Wie gesagt, habe ich die deutsche Sprache irgendwie verloren, so dass mein erstes Lesen war Hebräisch. Nach einem Jahr in einem Kibbutz konnte ich lesen. Das heißt, nicht alles verstehen, aber ich konnte das lesen. Und ich wusste, dass ich muss die hebräische Sprache erobern. Selbstverständlich, Deutsch ist irgendwo in mir geblieben. Auch die anderen Sprachen, ein bisschen Russisch, ein bisschen Ruthenisch, ein bisschen Rumänisch, ein bisschen Jüdisch. Aber die Hauptsprache ist Hebräisch. Und ich erlaube mich nicht, nur Kafka, ich erlaube mir nicht, eine andere Sprache zu lesen. Weil alle sind Konkurrenten. Ja, alle sagen, komm zu mir. Deutsch sagt, warum hast du mich verlassen? Das ist doch deine Muttersprache. Und Jiddisch sagt, ah, komm zu mir, das ist dein Großvater, hat Jiddisch. Und Ukrainisch sagt, ja, komm zu mir. Und Rumänisch sagt, komm zu mir. Du verstehst doch, du kannst doch. Nein, ich kann mir das nicht erlauben. Du kannst nur in einer Sprache schreiben. Man kann nicht schreiben in viele Sprachen. Du kannst sein ein Journalist und schreiben verschiedene Sprachen. Aber ein Künstler kann nur in einer Sprache schreiben. Und irgendwo habe ich die hebräische Sprache erobert und ist jetzt meine Muttersprache. Ein gewisser Ersatz, ja?
Sie haben mal irgendwo geschrieben, Stiefmuttersprache.
Eine Stiefmuttersprache, ja, irgendwo, ja. Aber sie, wie es geschieht manchmal, eine Stiefmutter kann auch eine gute Mutter sein, ja. Also nicht alle Stiefmuttern sind schlecht.
Das heißt, Sie haben die Sorge, wenn Sie zu viel Deutsch, Englisch, Russisch oder Jiddisch lesen würden, dann würden Sie Ihre Sicherheit als Hebräisch schreibender Schriftsteller verlieren.
Ja, eine Muttersprache lernt man nicht. Man, wie sagt man, saugt das in, wie Milch. Und es ist immer, irgendwo sind hier, in meinem Kopf, Jahre zurück, wenn ich wollte schreiben einen Satz und es war mir schwer, irgendwo ein Wort, kamen deutsche Worte, kamen russische Worte. Jetzt, Gott sei Dank, kommen nur hebräische Worte. Wenn ich sitze beim Tisch, habe ich immer ein hebräisches Wort.
Man könnte ja die Vermutung äußern, dass ihr sehr unpathetischer Stil, ihr sehr sachlicher Stil genau damit etwas auch zu tun hat. Dass diese frühen Gefühle zu der Sprache gar nicht da sind. Und Sie haben daraus eine Tugend gemacht in Ihrem Schreiben. Kann man das so sehen?
Die hebräische Sprache hat mich Jude gemacht. Ich komme doch von einer sehr assimilierten Familie. Und die hebräische Worte, speziell die Bibel, hat mich Jude gemacht. Das war und ist eine große Freude. Ein assimilierter Jude ist ein Jude ohne, er weiß nicht, wer er ist.
Ohne Identität?
Ohne Identität, er weiß nicht, wer er ist. Er fühlt sich deutsch, er fühlt sich russisch, aber er ist nicht russisch und nicht deutsch. Er hat etwas anderes, hat noch andere Gefühle. So, dass ich in Israel, weil ich mich mit der Sprache habe mich verbunden, das heißt, wie die älteste, die tiefste Sprache, das heißt Hebräisch. Und habe ich mich verbunden mit dem Judentum in allen Sinnen.
Wenn Sie sagen, die hebräische Sprache hat mich zum Juden gemacht, ist das ja erstmal schwer zu verstehen. Denn wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie kein besonders religiöser oder gar orthodox lebender Jude.
Ich bin kein orthodox. Aber ich habe religiöse Gefühle. Das heißt, ich habe ein Verständnis zu religiösen Gefühlen. Und manchmal fühle ich es wie ein religiöser Mensch. Ja. Das heißt, Ich muss selbstverständlich nicht nur mit Texte, sondern auch mit Musik. Ich mag sehr Bach zum Beispiel. Ich höre sehr viel Bach. Fast jeden Tag höre ich Bach. Ja, das hilft mir mit meinen religiösen Gefühlen. Ich bin verbunden durch den Texten, durch den Gebet und durch den philosophischen und mystischen Texte bin ich verbunden mit Judentum.
Sie haben geschrieben, Aaron Appelfeld, die Essenz der jüdischen Kultur ist der Text, nicht der Glaube. Es geht darum, den Text zu verstehen, nämlich die Bibeltexte und die Kommentare. Die jüdische Religion ist die Arbeit am Text. Das heißt eigentlich, es ist eine ganz wunderbare Religion für einen Schriftsteller.
Ja, das ist meine Religion. Das heißt das Wort. Die jüdische Religion ist gebunden zu einem Text. Es ist nicht magisch und nicht mystisch, sondern es ist irgendwo die Verbindung mit dem Wort. Was bedeutet dieses Wort? Ist es ein hohes Wort? Ist es ein niedriges Wort? Ist es pathetisch? Ja. Ist es ein Camouflage-Wort? Ja, ne? Das heißt, jüdisches Glauben ist eine permanente Schule für einen Schriftsteller. Weil, das heißt, du fragst, was ist das? Was für eine Bedeutung? Gehörst du dazu? Kannst du gehören zu diesem Satz, zu diesem Wort? Bist du ein Teil davon? Ich habe einige Schulen gehabt in meinem Leben. Der Krieg war eine große Schule für mich. Und nachher die hebräische Sprache war eine große Schule. In der hebräischen Sprache haben wir noch etwas Mythologisches. Das heißt Urgefühle, Ursprache. Die europäischen Sprachen sind, wie sagt man, overused.
Abgenutzt?
Sehr viel abgenutzt. In der biblischen Sprache haben wir das Echo von den Ur, ja, der Wunder. Was ist das? Erstaunt, die Erstaunung. Und ich habe in meinem Leben wunderschöne Leute begegnet. Den Martin Buber, den Professor Scholem. Die waren deutsche Juden, Professoren, die emigriert haben nach Israel. Bekamen in Israel Professoren in der Universität. Und sie waren meine Lehrer. Das heißt hochgebildete Leute, weltbekannte Leute. Mit einem sehr breiten Ausblick. Und selbstverständlich, sie waren irgendwo eine Opposition zu der normalen zionistischen Bewegung. Die normale zionistische Bewegung hat gesagt, wir müssen Bauer werden. Wir müssen ein starkes Militär haben, sich zu verteidigen. Aber Buber und Scholem und andere Leute haben gesagt, nein, wir müssen Juden sein. Wir müssen verstehen unsere Wurzeln.
Ja, das muss man sich vor Augen führen, als Sie als knapp 14-Jähriger nach Palästina kamen, also vor der Staatsgründung Israels, war die Devise, vergiss alles, schau nicht zurück, bau das Land auf, wir müssen uns ernähren, wir müssen wehrhaft sein und alles andere lassen wir hinter uns. Ja. Wie und wann haben Sie gemerkt, dass es keine Zukunft gibt, wenn man versucht, die Vergangenheit abzuschneiden?
Ich konnte sie nicht abschneiden. Ich suchte meine Eltern. Ich war weise ohne Eltern. Und mein Schreiben hat mir meine Eltern zurückgebracht. Sie sind lebendig geworden. Ich begann sie zu sehen und zu spüren. Meine Großeltern und alle Onkeln und Tanten und Cousinen, meine Familie, meine Stadt, meine Gasse, das Haus, die Großeltern im Dorf, das alles kam zu mir. Und ich wollte das verstehen, ich wollte dort leben. Ja? Das war eine existenzielle Frage. Ein Mensch versteht, dass ohne seine Eltern sein Leben ist kein Leben nicht. Das heißt, du kannst nicht leben in einer permanenten Gegenwart oder Zukunft ohne Vergangenheit. Ein Mensch muss haben Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, alle Zeiten. Sonst wird es eine psychologische Frage, wenn du nicht mit deiner Vergangenheit bist, nicht verbunden mit deiner Vergangenheit.
Zwischen Ihrer Ankunft in Palästina, Ihrem anfänglichen Leben dann nach der Staatsgründung in Israel und Ihrer Möglichkeit, sich hebräisch schreibend auszudrücken, lagen ja ungefähr 10 Jahre. Wie haben Sie diese 10 Jahre überstanden?
Ich stand beim Studieren Tag und Nacht Hebräisch. Hebräische Sprache, hebräische Poesie, Prosa, liturgische Schreiben, philosophisches, mystisches. Das war ein sehr reiches zu sein. Das heißt, die jüdische Kultur ist eine sehr reiche Kultur. Sie hat nicht nur das Alte, das sehr Alte, sie hat auch das Mittelalter, die moderne Zeit, so dass die jüdische kollektive Seele ist kolossal groß. Das war eine Welt für mich, bis ich begann zu schreiben. Richtig, war eine Welt. Und nachher selbstverständlich zu finden, dein Ton, dein Rhythmus, das ist eine lange Geschichte. Du musst das fühlen für viele Jahre.
In Ihrem autobiografischen Buch Geschichte eines Lebens haben Sie ausgespart, Aaron Appelfeld, wie das Leben Ihres Vaters nach Ihrer Trennung weiterging.
Ich habe in dem Buch geschrieben über meinen Vater in der Eismine, sein anderes Buch übersetzt, wo mein Vater war, in welchen Lagern und was er gemacht dort. Ich habe meinen Vater verlassen, wenn ich war irgendwo 8,5 Jahre alt. Und nachher habe ich ihn gefunden, wenn ich fast 30 Jahre alt war, habe schon die Universität geendigt.
Wie haben Sie ihn gefunden?
Er kam nach Israel, er wusste nicht, wo ich bin, ich wusste nicht, wo er war. Er konnte sich nicht vorstellen, dass ich irgendwo überlebte.
Das heißt, er hat nicht nach Ihnen gesucht, aber Sie haben nach ihm gesucht?
Ich habe nach ihm gesucht, ja, ja. Ein 8-jähriges Kind konnte nicht überleben in diese kalten Länder.
Und Sie haben dann noch eine ganze Weile Tür an Tür gelebt, habe ich gelesen.
Ja, ja, wir haben gelebt, ja, selbstverständlich. Er hat mir zurückgegeben viele von meinen Erinnerungen. Ich habe es gehört nochmal. Erinnerung ist auch eine Sache oft zu wiederholen. Man wiederholt es. Ja, die Mutter erzählt eine Geschichte und nachher wiederholt sie. Ja, und das bleibt im Gedächtnis. Ohne Wiederholen bleibt es nicht. Und ich habe keine Wiederholung gehabt.
Für die Überlebenden war es eine große Frage, was sie ihren Kindern erzählen sollten. Die einen haben, so wie in ihrem Roman Elternland, fast alles verschwiegen, um ihre Kinder nicht zu belasten. Die anderen haben das erzählt, was sie erzählen mussten oder das, was sie erzählen konnten. Sie haben selbst eine Familie gegründet in Israel und haben 3 Kinder. Wie haben Sie es gehalten mit dem Erzählen, mit dem direkten Erzählen, nicht dem Schreiben?
Mein Überlebnis irgendwo war wie ein Märchen. Ich war ein Kind im Wald und es war für mich irgendwo ein Märchen. Ich glaubte, dass meine Eltern haben mich nicht vergessen. Sie werden kommen und abholen mich. Ich spielte manchmal mit dem Wasser oder mit Steinen. Ich war ein Kind und ein Kind bleibt ein Kind immer. So dass mein Überleben war irgendwo in einem Raum von einem Märchen. Und das Märchen konnte ich ein bisschen erzählen meinen Kindern. Die konnten das verstehen. Es ist selbstverständlich ein grausames Märchen, ja, mit vielen schlechten Leuten und vielen Hexen.
Wie reagieren Ihre Kinder und Ihre Enkel auf Ihre Bücher, Aaron Appelfeld?
Meine Kinder lesen es, meine Bücher, ja, und sie verstehen es, mich. ich bin sehr verbunden mit meinen Kindern.
Als Sie anfingen, Aaron Appelfeld, Romane über das jüdische Leben in Osteuropa zu schreiben und über die Shoah, hat man Sie angegriffen und gesagt, es verbiete sich, fiktive Texte über den Holocaust zu verfassen, nur dokumentarische Schreiben, Tatsachenberichte seien erlaubt.
Der bekannte Philosoph, der Adorno, hat gesagt, nach Auschwitz kann man keine Literatur nicht schreiben. Lyrische Literatur oder Literatur schreiben. Man soll das nicht schreiben. Es war mehr. Man soll das nicht schreiben. Aber Schreiben war für mich eine existenzielle Frage. Ich wollte meine Heim erobern. Ich wollte meine Heim haben. Wie machst du das? Nur durch Worte. Nur durch irgendwo Erinnerungen. Meine Erinnerung war nicht groß. Ich war ein Kind. Und dann kommt die Imagination, wie sagt man?
Die Fantasie, die Vorstellungskraft.
Die Vorstellungskraft, das war die Vorstellungskraft. Das hilft mir zu bauen, eine gute Gegend, einen guten Raum für mich und meine Eltern. So, dass ich habe ein Heim jetzt. Ich habe 40 Bücher geschrieben, so, ich habe ein Heim. Ich habe nicht nur ein Heim, ich habe ein Viertel.
Sie haben auch auf diesen Vorwurf damals geantwortet, ich kann gar nicht Dokumentare schreiben, weil ich im engeren Sinne gar keine Erinnerungen habe. Und Sie haben sehr beeindruckend darüber sich geäußert, dass Erinnerungen bei Ihnen eigentlich eher körperliche Empfindungen sind.
Körperliche Erinnerungen sind sehr starke Erinnerungen. Wenn du Musiker bist zum Beispiel, und wenn deine Finger des Pianos oder die Geige berührst, denkst du nicht. Die Finger machen es allein. So, dass unser Körper hat Erinnerungen. Unsere Füße, unsere Hände, unser Körper. Diese Erinnerungen sind vielleicht die tiefsten Erinnerungen, weil sie sind gebunden mit Ursachen. Manchmal im Winter zum Beispiel, wenn die Kälte, ich spüre die Kälte, kommen so viele Bilder. Ich sehe so viel jetzt nur, wenn es sehr kalt ist in Jerusalem. Kälte zum Beispiel bringt mir so viele Bilder, manchmal schreckliche Bilder. Ja. Oder ein Geruch, manchmal ein Geruch bringt dir so viel zurück, ja. Das hat schon der Proust geschrieben.
Wir haben das Thema vorhin schon ein bisschen gestreift. Identität durch Religion spielt in Ihren Büchern eine wichtige, eine zentrale Rolle. Ja. Diese Frage hat eine neue, für viele auch unerwartete Brisanz bekommen durch die islamistischen Terrorakte, durch die Israel ja auch in ganz besonderer Weise betroffen ist. Es wird darüber gestritten, ob Religion eine Hilfe oder eine Falle ist. Wie lautet Ihre Antwort, Aaron Appelfeld?
Religion ist für mich keine institutionelle, ist ein Gefühl. Ein Gefühl von Wunder, ein Gefühl von Beobachtung, ein Gefühl, dass irgendwo etwas gehört zu uns, das wir nicht verstehen ganz genau, was es ist. Das heißt, ein religiöses Gefühl, ich bin nicht ein Institutioneller, ich gehöre nicht zu einer Synagoge zum Beispiel, ich bete nicht jeden Tag, aber ich habe ein Gefühl, ich verstehe, was Beten meint. Ich verstehe, was das heißt, sich zu verbinden mit den Mysteriösen. Das hat nichts zu tun mit den Fanatischen. Im Gegenteil, es hat zu tun mit etwas, zu einer Intimität. Es hat zu tun über den Fragen, warum sind wir hier? Was haben wir gemacht mit unserem Leben? Warum sterben wir? Das sind die großen Fragen, dass Religion hat ein Verständnis. Ja, zum Beispiel, jüdische Philosophie sagt etwas über das, die jüdische Mystik sagt etwas über das. sodass ich verstehe, was Religion meint.
Aber ich will doch nochmal nachfragen, wenn wir daran denken, dass fast alle kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir im Moment auf der Erde sehen, religiöse Hintergründe haben, dann ist ja die Frage, hilft uns die Religion oder müssen wir uns nicht doch von ihr so weit distanzieren wie irgend möglich, um einigermaßen friedlicher zusammenleben zu können?
Ja, wir haben jetzt ein Bild, ein schreckliches Bild über fanatische Religionen. Aber ich glaube, dass das sind keine richtigen Religionen. Das ist Fanatismus. Man bemüht sich mit der Religion zu verstärken den Fanatismus. Das gehört nicht zu der innerlichen Religion. Religion heißt eine gewisse Stille in dein Leben. Zu hören, was sagt dir, was für eine Bedeutung hat Leben? Warum sind wir hier? Das soll irgendwie den Mensch vielleicht besser sein, weil er sagt zu ihm, ich bin hier. Warum bin ich hier? Ich bin hier zu helfen Leute. Ich bin hier zu helfen die Kranke, die Schwache, die Alte. Ich soll Mensch sein. Das sagt die innerliche Religion. Aber sie kann auch sagen, wie man weiß, sei ein Tier, ein schreckliches Tier. Sei ein, wie sagt man, Monster.
Das heißt, es hilft uns nicht. Wir müssen die Frage anders stellen, nicht? Wir müssen fragen, wofür wird Religion benutzt?
Es soll benutzt werden, zu richtig hören, ein richtiges Ohr zu deiner innerlichen Welt, zu alles. Du siehst ein Kind, du siehst einen alten Mann, du siehst eine Frau, du siehst, wie schön sie alle sind. Und es freut dich. Und das ist irgendwo ein religiöses Gefühl. Niemand sagt dir, dass alter Mann und eine Frau und ein Kind, wenn sie sind zusammen. Ja, aber du findest, sie sind so schön alle zusammen. Du willst wissen mehr, wer sie sind. Sie zu verstehen, ja. Das heißt, die jüdische Religion, die mystische Religion sagt, jeder Mensch hat in sich irgendwo etwas Göttliches. So, wenn du verbindest dich mit einem Mensch, das ist ein göttliches Verständnis, eine göttliche Berührung. Du bist verbunden mit dem Göttlichen. Es ist unmöglich zu sein verbunden mit Gott direkt. Aber durch Leute bist du verbunden mit dem Göttlichen, weil jeder Mensch soll etwas Göttliches in sich haben. Gott ist zu hoch, zu weit. Wir können ihn nicht verstehen. Aber durch den Menschen kannst du Gott verstehen. Das wird sagen, das mystische Jüdisch. Ich gebe nur ein Beispiel, wenn wir sprechen über Gott oder das Göttliche oder Religion und nicht in diese schreckliche. Das sind diese barbarischen Gefühle. Selbstverständlich, man kann von jeder Sache kann man etwas barbarisch machen. Man kann etwas von Musik kann man machen, barbarische Musik. Da ist Bach und Mozart und Beethoven und da ist eine barbarische Musik.
Ich möchte nochmal den Sprung zur Literatur zurückmachen. Gab es Vorbilder für Sie, Aaron Appelfeld, als Sie anfingen zu schreiben?
Schreiben für mich ist kein Experiment. Ich weiß, das moderne Schreiben hat sehr viel Experiment. Ich werde so probieren, ich werde so probieren. Ich schreibe, was ich muss schreiben. Nur, was ich muss. Zum Beispiel, ich habe Hälfte, zwischen Hälfte und drei Viertel, habe ich über Europa geschrieben. Und nur einen kleinen Teil über Israel. 12, 14 Bücher über Israel, das ist auch schon etwas. Da habe ich über Israel geschrieben. Ich lebe in Israel und ich schreibe mehr über Europa. Ja. Und ich spüre mich auch als ein europäischer Schreiber.
Sie haben mal gesagt, ich bin der letzte jüdische Schriftsteller. Ja. Ist das auch in diesem Zusammenhang zu verstehen?
Ja, ich bin der Letzte, der schreibt über den Juden. Das heißt, über diesen Komplex, das Jude heißt. Das heißt, der religiöse Jude, der assimilierte Jude, der Jude, der Kommunist war, der Jude, der Anarchist war. Verschiedene Juden zusammen. Ich habe sie in meinem Körper, wie alle Juden, weil ich komme von einer modernen jüdischen Heim. Und ich verstehe nicht nur, was Judentum heißt in der modernen Zeit, sondern ich verstehe, was Modernism heißt. Weil die Juden haben die Modernität gebracht. Marx, Freud, Kafka, Proust, die alle waren Juden ohne Wurzeln und haben das gebracht in der modernen Welt. Ja. Und die haben irgendwo geholfen, modernes Leben mit allen guten und schlechten Sitten gebracht.
Aber ist zum Beispiel ein israelischer Autor wie Meir Shalev nicht auch ein jüdischer Autor? Denn er versucht doch, das jüdische Leben in Israel in vielen, vielen Facetten zu schildern.
Ja, aber kannst du dir vorstellen, ein Leben ohne 2000 Jahre in Europa? Die letzten 2000 Jahre war es in Europa. Israel, das moderne Israel, ist 60, 70, 80, 90 Maximum Jahre alt. Das heißt, eine Beziehung zu solcher kurzer Zeit ist meistens eine journalistische Beziehung. Nicht zu sagen schlechte Worte über Journalismus, aber es ist eine journalistische Beziehung. Hat nichts zu tun mit Kunst. Ja. Und wenn du wegen Juden sprichst, musst du haben in deinem Körper 2000 Jahre jüdisches Leben in Europa. Sie haben das jüdische moderne Leben gebaut. Ohne dem bist du an einer Oberfläche.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie die Zionisten nach dem Krieg die Stimmung in Israel dahingehend bestimmten, lass alles hinter dir, die Vergangenheit muss ruhen, wir wollen nach vorne schauen. Wie hat sich das inzwischen verändert?
Das hat sich ganz verändert. Die Juden waren urbanische Creatures, Kreaturen, die waren urbanisch. Und man glaubte 40, 50 Jahre zurück, Israel wird ein Agrikulturland werden. Nein, es hat sich geändert. Es ist urbanisch. Alle leben in Städten. Alle Kinder in der Universität studieren in der Universität. Also viele Kinder gehen studieren. Jede jüdische Mutter will einen Doktor zu Hause haben, mit einem guten Diplom.
Vermutlich hat sich dann auch die Haltung den Überlebenden gegenüber geändert und das Interesse an der Vergangenheit.
Ja, selbstverständlich. Die Überlebenden haben viel gebracht nach Israel. Sie haben viel Energie gebracht, viel Leiden. Die waren verletzt. Und wollten etwas bauen, nicht nur bleiben, verletzte Leute. Verletzt kann dich machen, miserabel. Und verletzt kann dich hoch machen, kann dich erheben.
Sie haben einmal gesagt, meine Bücher sind wie Briefe. Werden Ihre Briefe verstanden? Werden sie beantwortet?
Ich kriege viele Briefe. Leider kann ich sie nicht alle beantworten, weil sie sind zu viel. Und es freut mich sehr, wenn ich irgendwo einen Brief kriege von einem jungen Mann oder einer jungen Frau, sagt mir, du hast mir gegeben ein Verständnis, was Jude heißt. Meine Bücher sind in 30 Sprachen übersetzt. Von überall kommen Briefe, sodass ich bin verbunden mit Leuten. Wann war es? Freitag habe ich einen Brief gekriegt von einer Stadt Rosario in Argentina. Ein Professor hat meine Bücher gelesen in Spanisch und schreibt mir, ich will, dass du sollst wissen, dass deine Stimme hat berührt Leute in Rosario.
Aaron Appelfeld, herzlichen Dank.